Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 8. Wir lesen Lukas, Kapitel 8, die Verse 22 bis 25. Lukas Kapitel 8, die Verse 22 bis 25. Und dies sind Worte des lebendigen Gottes. Und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg, er und seine Jünger. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein, und es fiel ein Sturmwind auf den See, und das Boot füllte sich mit Wasser, und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um! Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers, und sie legten sich, und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und den Wassern gebietet und sie gehorchen? Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, du Fürst des Friedens, wir freuen uns, wieder von dir zu lesen und von dir zu lernen. Denn aller Demut kommen wir nun vor dein heiliges Angesicht und bitten dich um deine Gnade zum Verstehen, zum Begreifen und Herr zum Tun. Vielleicht ist auch jetzt jemand unter uns, der innerlich so aufgewühlt ist wie ein unruhiges Meer. Herr, lass es nun stille werden. Lass es stille werden in unseren Herzen, dass der Friede Christi in unseren Herzen regiert und wir nun hören und lernen, Herr, dir mehr zu vertrauen, weil du es wert bist. Herr Jesus, schenk uns deine wunderbare Gnade dazu. Wir beten es zur Ehre deines Namens. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Unser heutiger bekannter Abschnitt lehrt uns sehr viele, sehr wichtige Lektionen. Und darum lasst uns zusehen, wie der Herr Jesus es sagt, lasst uns zusehen, wie wir zuhören. Dass wir wirklich Gottes Wort, das wir hier hören, zu Herzen nehmen. Mein erster Punkt von heute Nachmittag lautet: Christi Schule führt in den Sturm. Christi Schule führt in den Sturm. Letzten Sonntag hörten wir, wer wirklich zu dem Herrn Jesus Christus gehört, also wer zu seiner Familie zu zählen ist, wer wirklich zu ihm gehört, seine Jünger. Das heißt, all jene, die Gottes Wort hören und das Wort Gottes tun. Wir sprachen noch gleich in Vers 21, Christus spricht: Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Bist du so Teil der Familie Jesu Christi? Bist du ein wahrer Nachfolger? Lernst du nicht nur von ihm, sondern tust du auch, was er sagt? Gehörst du wirklich zu der Schule Jesu Christi? Nun, dann musst du wissen, und das ist die Lektion von heute Nachmittag, Christi Schule ist nicht nur Theorieunterricht. Er lehrt dich praktisch, das umzusetzen, was er dich gelehrt hat. Das heißt, die Jünger lernten von Christus, dass er der allmächtige Retter ist, der alles zu tun vermag. Die Frage ist, ob dieser Glaube sich nun auch praktisch erweist in ihrem Leben. Das heißt, Christus führt seine Schüler in bestimmte Prüfungssituationen, wo das Gelernte angewendet wird, wo durch praktische Lektionen die Erkenntnis vertieft wird. So, Christus, ihr Rabbi, ihr Lehrer, ihr Meister, er leitet seine Jünger hier in die Prüfung. Vers 22. Und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg, er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen: Lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Natürlich war das keine spontane Idee des Herrn Jesus. Da war eine Absicht dahinter. Christus wird hier nicht überrascht von einem Sturm, der plötzlich aufzieht. Es war sein Plan. Was nun passiert, soll zur Prüfung, zur Schulung dienen. Ja, Christus führt seine Schüler tatsächlich in den Sturm. Die Schule Christi ist viel mehr als bloße Theorie. Es muss sich im Erleben erweisen. Das Gelernte muss sich im Leben erweisen, festigen, vertiefen. Die Erkenntnis, der Glaube muss auf die Probe gestellt werden. Achte darauf, die Jünger tun hier genau den Willen Christi. Sie folgen den klaren Anweisungen des Herrn. Er sagt, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees, und sie fuhren ab. Sie taten, was er sagte. Die Jünger tun hier eindeutig den Willen des Herrn. Sie sind hier nicht auf Abwegen wie Jona, der Prophet, der einst vor dem Herrn flüchtete und darum ein Sturm über ihn hereinbrach. Diese Jünger hier, sie tun, was der Herr sagt. Und der Herr selbst ist im Boot. Und dennoch geraten sie nun in einen Sturm. Verstehst du? Also du kannst im Zentrum des Willen Gottes stehen. Und dennoch kannst du ins Zentrum des Sturmes geraten. Du bist genau auf dem rechten Weg. Du tust ganz genau, was der Herr Jesus Christus sagt. Du bist im Zentrum seines Willens. Du gerätst dennoch ins Zentrum eines Sturms. Weil Christus seine Schüler praktisch prüft und schult. Also bist du ein Schüler Jesu, wandelst du eng mit Christus verbunden und tust seinen Willen, dann heißt das nicht, dass du immer schön Wetter erleben wirst. Immer alles wird angenehm und heiter und seicht und sanfte Brise für dich sein. Alles eitel Sonnenschein, alles gemächlich, nein. Christus führt seine Schüler in den Sturm, wo alles plötzlich drunter und drüber geht. Und das gilt nicht nur für einzelne Christen, das gilt für die gesamte Gemeinde seit jeher von schon in der alten Kirche wurde die Gemeinde Jesu verglichen mit so einem Boot. Und wir sind alle in dem Boot. Und wir müssen alle gemeinsam durch heftige Stürme, die wir zu durchqueren haben. Denke darum nicht, dass ein Sturm in deinem Leben immer ein Anzeichen dafür ist, dass du auf einem falschen Weg bist. Nein, wo Christus große Wahrheiten lehrt, da müssen seine Schüler auch durch große Stürme, dass sich diese Wahrheiten erweisen, beweisen und erprobt werden. Damit das Gelernte tatsächlich unter Beweis gestellt wird, angewandt wird, vertieft wird, erprobt wird. Meine nicht, es sei ein Zeichen des Segens, wenn bei dir immer alles ruhig und angenehm verläuft. Achte darauf, es ist Christus, der in und durch den Sturm führt. Und er tut es bewusst. Es ist kein Zufall, es ist kein Unfall, es ist Christi Lehrmethode, die er durch all die Jahrhunderte hindurch an seinen Jüngern vollzieht. Bist du ein Schüler Jesu, dann rechne damit persönlich, er wird dich durch einen Sturm führen. Und er weiß ganz genau, was er seinen Schülern zumutet und welche Lektion sie wann und wie lernen müssen. Das ist die erste Lektion. Christus führt seine Schüler in den Sturm. Aber warum? Also wozu diese ganze Sache überhaupt? Warum macht er das? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Warum führt Christus in den Sturm? Nämlich zweitens, der Sturm zerstört alles Selbstvertrauen und lehrt dich Christus vertrauen. Ab Vers 23. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Also Christus fährt mit seinen Jüngern auf den See. Also gemeint ist der See von Genezareth. Der ist 21 Kilometer lang, 13 Kilometer breit, also nicht sonderlich groß. Du kannst das gegenüberliegende Ufer mit bloßem Auge sehen. Und so fuhren sie los. Und Christus schlief ein. Und in den Psalmen heißt es, Gott schläft und schlummert nicht, aber Christus ist nicht nur wahrer Gott, er wurde auch wahrer Mensch. Und er arbeitete hart bis zur Erschöpfung. An einer anderen Stelle erfahren wir, er kam nicht mal dazu, was zu essen. Das heißt, er hat gelehrt, er hat geheilt, er hat geschuftet, er hat sich ganz verausgabt für die Menschen und er hat keine Kraft mehr. Es war ein harter Tag, es wurde dunkel, es war Abend und er legte sich ins Schiff und er schlief sogleich ein. Und seine Jünger kümmern sich hier um alles. Und wir wissen von mindestens vier dieser Jünger, dass das Fachmänner waren. Das heißt, das waren erfahrene Profis, was Schifffahrt auf diesem See angeht. Es waren Fischer. Sie kannten den See von Genezareth wie ihre Westentasche, jeden Fleck, jeden Winkel in- und auswendig. Ihre Väter waren schon Fischer. Sie sind von klein auf diesen See gefahren. Sie wissen, was zu tun ist. Sie kennen Wasser, Wind und Wetter. Das war ihr tägliches Geschäft. Wenn sie also eines können, diese Männer, dann ein Schiff auf dem See Genezareth zu navigieren und zu manövrieren. Also, so fuhren sie mit dem Boot sicher über diesen seichten See. Und Christus schläft seelenruhig. Sie haben alles im Griff. Und natürlich wurde Christus hier nicht einfach von diesem Schlaf überwältigt. Er schläft bewusst, er hält sich hier bewusst zurück. Er lässt die Jünger machen, ohne dass er Kommandos gibt, ohne dass er sogleich eingreift. Ihr Glaube soll sich nämlich erweisen. Was werden sie tun in dieser Situation, die nun auf sie zurast? Gerade noch verlief alles so sanft und still und das änderte sich plötzlich alles schlagartig. Urplötzlich, nichts ahnend, entfesselt sich ein gewaltiger Sturm, wie die Jünger es wohl noch nie erlebt haben. Man könnte dieses Wetterphänomen jetzt auf natürliche Weise erklären, denn der See Genezareth, der ist tatsächlich der tiefstgelegene Süßwassersee der ganzen Welt. Er liegt über 200 Meter tief unter dem Meeresspiegel und umgeben von Bergen. Das heißt, das ist ein idealer Ort, wo kalte und warme Luft aufeinander trifft. Und deswegen ist es üblich, dass es dort zu heftigen Winden kommt. Heute noch ist der See Genezareth bei Surfern sehr beliebt, weil du immer starke Winde hast. Diese kräftigen Winde, die kannten die Jünger auch. Sie kannten sie sehr gut. Aber das hier ist überhaupt nicht damit zu vergleichen. Die Fischer konnten das Wetter einschätzen. Sie würden nicht zur See stechen, wenn sie irgendwelche Anzeichen sehen würden, dass so ein Unwetter auf sie wartet. Doch als sie schon auf dem See sind, geht es plötzlich ganz schnell. Vers 23. Und es fiel ein Sturmwind auf den See. Und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Also ein großer, heftiger, gewaltiger Sturmwind entlädt sich. Es heißt hier, es ist ein Fallwind, also mächtige Luftmassen fielen auf den See, vermutlich von dem umliegenden Gebirgshängen. Andere sagen, es handelte sich vermutlich um einen Wirbelsturm, der von oben herab auf den See fiel. Und Matthäus, als er das beschreibt, diesen Sturm, er benutzt dieses griechische Wort Seismos, was du vielleicht von Seismologie kennst, also von Erdbebenkunde. Mit anderen Worten, das Wasser hat förmlich gebebt, es wurde alles erschüttert, es wurde durchgeschüttelt durch diesen Sturm. Es war heftig. Überleg dir das. Also sie fahren erst friedlich auf dem See und plötzlich braut sich dieses Unwetter über sie zusammen und binnen weniger Sekunden wird der Himmel über ihnen düster. Keine Sterne sind mehr zu erkennen. Pechschwarze Wolken türmen sich auf, zuckende Blitze und Donnergrollen. Ein heftiger Platzregen fällt auf sie herab und dann trifft es sie. Ein heftiger Sturmwind schlägt gegen das Boot. Sie sind erfahrene Schiffsmänner, natürlich. Sie raffen die Segel und drehen das Schiff um, so dass der Wind möglichst wenig Angriffsfläche hat. Doch der Sturm wächst, er wütet, er tobt, er heult, er schleudert das Schiff umher wie ein Spielball. Das Holz des Schiffes, es ächzt unter diesem Druck. Der Schiffsmast, er droht zu zerbersten, es knirscht, es peitscht, es kracht und der Sturm, der türmt die Wellen, das Wasser zu Bergen. Gewaltige Wellen schlagen gegen das Schiff mit voller Wucht. Und die See, das lesen wir hier, überwindet sogar die Bordwand und überspült und flutet das Deck und es läuft über mit Wasser und das Schiff schaukelt so heftig, dass es droht umzukippen, unterzugehen. Sie sind allesamt den Untergang geweiht. Ich komme aus Norddeutschland, aus Lübeck. Ich komme von der See. Meine Vorfahren waren Seefahrer. Und ich habe mit Männern geredet, was das bedeutet, auf hoher See so zu sein und zu glauben, du stirbst. Wenn sie heute noch davon erzählen, kriegen sie Gänsehaut. Wir haben gar keine Ahnung, was das bedeutet für diese Jünger in diesem Moment. All die lebenslange Erfahrung, die sie sich angesammelt hatten, durch die Jahrzehnte hindurch, bedeutet plötzlich gar nichts mehr. All das Know-how, das sie sich angesammelt hatten, all das Wissen über Wind und Wetter und Wasser, null und nichtig. Und es fiel ein Sturmwind auf die See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr, lebensbedrohliche Gefahr. Christus führt sie hier an den Punkt, wo all ihre Erfahrung sie nicht retten kann. Wo es so aussieht, als ob sie hoffnungslos verloren sind. Der Sturm bringt sie an den Punkt, wo sie vollkommen am Ende sind mit ihrer eigenen Kraft, mit ihrer Weisheit, mit ihrer Fähigkeit, wo sie rein gar nichts mehr tun können und wo sie erkennen, auf sich allein gestellt, kommen sie um. Verstehst du? Das ist die Schule Jesu Christi. Die Schule Christi. Der Sturm ist gar nicht dazu da, dass das Schiff untergeht. Der Sturm ist dazu da, dass ihr Selbstvertrauen untergeht, begraben wird. Christus führt seine Schüler in eine Situation, wo sie am Ende sind mit allem eigenen Können. Ihre Eigenhilfe bringt gar nichts mehr. Verstehst du? Christus demütigt seine Schüler, dass sie erkennen, was sie für hilflose, armselige Kreaturen sind und wie schwach sie in Wirklichkeit sind und ohnmächtig und sterblich und wie sie nichts zustande bringen. Dass sie nichts unter Kontrolle haben und in diesem Moment vollkommen angewiesen sind auf Christus. Ja, Christus führt seine Schüler in heftige Turbulenzen. Ereignisse überschlagen sich und überwältigen dich. Christus führt dich zu dem Punkt, wo du erkennst, dass Eigenhilfe und deine eigene Erfahrung und all deine Mittel und deine Planungen und deine Stärke und all das keine Hilfe ist. Er lässt dein Selbstvertrauen untergehen, wie ein versinkendes Schiff, verstehst du? Es geht tatsächlich in der Schule Christi um den vollständigen Zusammenbruch deines Glaubens an dich selbst. An dich selbst. Dieser Glaube muss untergehen, damit wahrer Glaube entstehen kann an Christus. Er bringt dich dazu, dass du erkennst, schmerzhaft erkennst, dass du für immer und ewig untergehst, wenn du auf dich selbst gestellt wärst. Der Sturm lässt dein Selbstvertrauen untergehen. Aber Christus führt seine Jünger nicht nur in das Unwetter, damit sie all ihr Selbstvertrauen verlieren. Er führt sie auch in dieses Unwetter, damit sie Christus Vertrauen gewinnen, damit sie ihn besser erkennen, damit sie ihm mehr vertrauen. Denn darin liegt das große Grundproblem von uns allen, von jedem Einzelnen von uns, dass wir uns selbst zu sehr vertrauen und Christus viel zu wenig. Ja, Christus führt seine Jünger in den Sturm, um sie zu lehren, auf ihn zu schauen und nicht auf sich selbst. Christus führt seine Jünger in den Sturm, damit sie begreifen, dass sie getrennt von ihm rein gar nichts tun können. Vers 24. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Das ist das Rechte, was es zu tun gilt, zu Christus hinzuzutreten, um ihn um Hilfe anzuflehen. Christus Vertrauen statt Selbstvertrauen. Und sie hätten das viel früher tun sollen bei dem ersten Anzeichen des Sturms. Doch sie dachten, sie haben die Situation irgendwie unter Kontrolle. Sie sind doch die Fischer. Sie wissen, was es zu tun gilt. Und erst kommen sie zu ihm, als sie an den Punkt kommen, wo sie erkennen, dass sie nichts mehr tun können. Wenn sie doch schon früher zu ihm gekommen. Herr Markus informiert uns in seinem Evangelium, dass sie nicht bloß in demütigen Glauben herantraten, sondern da heißt es in Markus Kapitel 4, Vers 38, und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Hier hört man einen Vorwurf. Also, ist es dir egal, dass wir sterben? Du schläfst? Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Ist es dir egal? Sind wir dir egal? Häufig, wenn man in einen Sturm gerät, kommen diese sündigen, falschen Gedanken auf. So als ob wir meinen, der Herr würde irgendwie schlafen, was unsere Not angeht. Und wir müssten ihn irgendwie aufwecken, weil er sich nicht um uns kümmert, weil er uns vergessen hat, weil er uns alleine lässt, weil er uns im Stich lässt. Er hilft uns ja nicht. Nein, in Wirklichkeit hat Christus hier nicht etwas verschlafen. Nicht Christus hat hier etwas verschlafen, sondern sie selbst. Denn sie haben völlig verpennt, dass Christus der Allmächtige an Bord ist. Der Herr des Himmels und der Erde. Sie kommen erst, als sie erkannt haben, dass sie nichts mehr tun können. Jetzt kommen sie. Was hat der Christus ihnen denn ursprünglich gesagt, Vers 22? Er sagte ihnen, lasst uns übersetzen ans jenseitige Ufer des Sees. Okay. Wenn er sagt, wir fahren jetzt hinüber, dann wird das auch ganz genauso passieren. Es gibt keinen Zweifel an seinem Wort. Er vergisst nichts, er versagt nicht, er ist absolut vertrauenswürdig. Und wenn er sagt, wir fahren jetzt ans jenseitige Ufer, dann wird das passieren. Aber sie vertrauen ihm nicht genug. Sie sehen vielmehr einfach auf die Umstände und diese Umstände sprechen dagegen, dass man noch ans Ufer kommt. Sie schauen einfach auf den Sturm statt auf den Sohn des lebendigen Gottes. Sie vergessen einfach in einem Moment, weil alles so beeindruckend und so angsteinflößend ist, vergessen sie einfach, was sie bisher gesehen haben an diesem Christus, was sie von ihm wissen, welche eine Macht er hat. Sie haben vergessen, wer er ist und was er kann. Und sie müssen es neu erkennen, tiefer erkennen. Sie müssen neu erkennen, tiefer erkennen, wer Christus ist und welche Macht er hat. Christus schlief hier und wir sehen hier seine menschliche Natur, denn er war erschöpft. Aber in seiner größten Erschöpfung erhebt er sich, der Allmächtige, der Held, der König aller Könige. Und er erhebt sich und wir sehen seine göttliche Natur. Wir sehen die Macht des Allmächtigen. Vers 24. Und sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, erhebt er sich. Er bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers. Und sie legten sich. Und es trat Stille ein. Christus, der Schöpfer von Himmel und Erde, erhebt sich. Er spricht nur ein Wort. Er bedroht Wind und Wellen. Sie sollen schweigen. Und jeder Mensch weiß, dass der Wind weht, wo er will. Du kannst ihn nicht unter Kontrolle bringen. Du kannst nicht die See zähmen und die Fluten hören nicht auf dein Kommando. Doch Christus, er gebietet ein Wort und sie gehorchen ihm aufs Wort. Eine aufgewühlte See kann nicht plötzlich still sein. Es dauert eine Weile, bis sich alles wieder gelegt hat, bis sich alles wieder beruhigt. Doch Christus hören die Wind und Wellen so, dass sie sofort stille sind. Ein anderes Evangelium sagt vollkommene Stille. Es trat Stille ein, eine große Stille, kein Wind mehr. Nichts mehr jault und pfeift und heult, keine Wellen mehr, die an das Boot schlagen. Absolute Stille. Die Wasseroberfläche wird glatt wie ein Spiegel. Völlige Ruhe kehrt ein. Alles auf sein Wort hin. Naturgewalten, die Naturgewalten, sie gehorchen Christus aufs Wort. Er hat vollkommene göttliche Vollmacht. Seht ihr, der Sturm offenbart. Er zeigt dir deine eigene Ohnmacht. Er zeigt dir aber auch Christi Allmacht. Auf ihn zu schauen. Nicht mehr auf dich selbst zu schauen und auf dich selbst zu vertrauen, sondern auf Christus, den Allmächtigen, auf den souveränen Herrscher über Himmel und Erde, der ein Wort spricht und es kehrt Ruhe ein. Die Schule Christi. Er führt dich in den Sturm, damit alles Selbstvertrauen untergeht, auf den Meeresboden sinkt, kein Vertrauen mehr in dir selbst ist, sondern alles Vertrauen auf ihn, den König der Könige. Nun drittens, was ist denn jetzt das Ergebnis dieses Sturms? Wie haben sie diese Prüfung überstanden? Was sagt der Meister hier? Was sagt ihr Lehrer nach dieser Prüfung? Vers 25. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Das ist ernüchternd. Wie viel haben sie gelernt? Wie viel haben sie schon gesehen? Denkt doch mal zurück, was wir schon gelesen haben. Erinnert ihr euch noch, wo die Jünger die ganze Nacht nichts gefangen haben und Christus sagt, geht noch mal hinaus? Und er tut dieses Wunder, der Fischfang ihres Lebens. Sie schmecken etwas davon, wie gewaltig er ist, dass er über Fische gebietet. Oder Christus heilt Aussätzige, Lahme und Kranke. Er treibt Dämonen aus. Er ist stärker als die geistlichen Geistmächte, diese Dämonen, diese Teufel. Er gebietet und sie gehorchen. Oder wisst ihr noch, als er aus der Entfernung heraus den Knecht von einem Hauptmann heilt, er muss ihn nicht mal sehen, er spricht nur ein Wort und er ist gesund. Sie haben das alles miterlebt.
Sie haben gesehen, wie er einen Toten auferweckte, den Sohn einer Witwe. Erinnert ihr euch? Er macht das Unmögliche möglich. Es gibt keine Grenzen seiner Macht. In den hoffnungslosesten Situationen hinein schenkt er gewaltige Rettung. Sie haben diese Dinge gesehen. Sie haben sie bezeugt. Er hat sie gelehrt, dass er sogar die Macht hat, Sünden zu vergeben. Eine Macht, die nur Gott besitzt. Und sie glaubten doch. Sie vertrauten ihm doch. Sie schenkten ihm Glauben und Vertrauen. Aber in diesem Moment zeigte sich ihr Glaube nicht. Er war einfach nicht zu sehen. Alles, was man sah, war Selbstvertrauen und Sorge um ihr eigenes Leben und mangelnder Vertrauen zu Christus, mangelndes Vertrauen zu Christus. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Spricht das der Herr Jesus vielleicht auch zu dir? Wo ist dein Glaube? Wo ist er? Ist das nicht so, dass du so viel schon gelernt hast, so viel schon gehört hast, so viel schon gesehen hast an Christus, was er tut? Ein Sturm, das sollte bei einem Christen immer den Glauben offenbaren, den Glauben zeigen und nicht Panik und Geschrei und Hysterie und gar Vorwürfe, sondern Vertrauen, Stille und Frieden im Herzen, obwohl der Sturm, der herumtobt und wütet. Wie es heißt in Jesaja, Kapitel 30, Vers 15, in Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Im Stille sein, im Vertrauen, da ist eure Stärke. Weil ihr dann nämlich nicht eure eigene Stärke erlebt, sondern die Stärke des Allmächtigen. Aber das konnten diese Jünger in dem Moment nicht. Ihr Glaube war nicht sichtbar und sie schrien vor Panik. Und dann schläft dieser Christus auch noch. Hätte er sich keinen anderen Zeitpunkt aussuchen können. Er schläft. Und natürlich war auch das eine Lektion für die Jünger, dass er schläft. Anscheinend hat Christus so eine Ruhe, so ein Vertrauen auf seinen Vater im Himmel, dass er seelenruhig sogar an einem Sturm schlafen kann. Wie es heißt in Sprüche 3, da geht es um den Sohn, der Weisheit findet und sich an das Wort des Herrn hält. Da heißt es ab Vers 24, wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken. Und liegst du, erquickt dich dein Schlaf, fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken. Du kannst seelenruhig schlafen. Oder wie es heißt in Psalm 4, in Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen, denn du, Herr, lässt mich, obschon allein, in Sicherheit wohnen. Was Christus hier tut, dass er schläft, ist kein Ausdruck der Gleichgültigkeit. Es ist ein Ausdruck des Vertrauens. Er zeigt seinen Jüngern, wie sie die Ruhe bewahren können und Frieden haben können, in allen Umständen, sogar im Angesicht des Todes, in größter Gefahr, durch Glaube und Vertrauen. Der Meister fragt, wo ist euer Glaube? In Markus 4 lautet diese Frage so, Vers 40, und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Warum fürchtet ihr euch? Habt ihr noch keinen Glauben? Ihr seht, das ist also ein Widerspruch, Glauben und Fürchten. Verstehst du? Verstehst du? Es ist ein Widerspruch, Furcht und Glaube. Weil wenn du den Herrn vertraust, dann fürchtest du dich nicht. Jeder Sturm offenbart, wie es um deinen Glauben steht, um dein Vertrauen. Und jeder Sturm, in den du gerätst, bietet dir diese Möglichkeit, dass dein Glaube sich unter Beweis stellen kann. Denn wie willst du denn das Vertrauen und Glauben an den Herrn erweisen, wenn du gar nicht in Situationen gerätst, wo du ihm vertrauen müsstest? Verstehst du? Jeder Sturm wirft diese Frage auf. Kenne ich diesen Christus wirklich? Vertraue ich ihm? Das war offenkundig das Problem der Jünger, dass sie Christus noch nicht genügend wirklich erkannt und ihm vertraut haben. Vers 25, erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Also die Jünger sahen hier neu seine Macht und sie sind außer sich. Es heißt, erschrocken erstaunten sie. Das heißt, voller Furcht konnten sie ihren eigenen Augen nicht glauben. Solch eine souveräne Herrschaft über die Schöpfung. Sie fragen voller Furcht, wer ist dieser? Nun, das ganze Lukas-Evangelium dreht sich um diese Frage, dass wir verstehen, wer ist dieser? Wer ist dieser? Lukas hat das Evangelium geschrieben, damit du dir sicher bist, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist, der Herrscher über Himmel und Erde, der Winden und Wasser gebietet und sie gehorchen ihm. Jeder Jude weiß, dass das nur einer kann. Schau mal, Christus betet hier nicht. Er spricht einfach. Er spricht einfach in seiner eigenen Autorität. Winde und Wasser hören auf seinen Befehl. Es ist klar, mit wem man es hier zu tun hat. Es gibt so viele Stellen. Ich lese euch mal aus Psalm 89. Da heißt es ab Vers 9. Herr, Gott der Heerscharen, wer ist stark wie du? Ja, also Jahwe. Deine Treue ist rings um dich her. Du beherrschst des Meeres Toben. Erheben sich Wogen, du stillst sie. Oder die klarste Stelle finden wir im Psalm 107. Hier geht es tatsächlich darum, wie der Herr Seeleute rettet aus der Not und wie er sie rettet in Seenot. Und die Beschreibung klingt ganz ähnlich wie das, was die Jünger hier erleben. Da heißt es im Psalm 107 ab Vers 25. Der Herr redete und bestellte einen Sturmwind und der trieb seine Wellen hoch. Also wer herrscht über die Sturmwinde? Wer bestellt sie? Es ist der Herr. Sie, die Wellen, stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefe und es verzagten in der Not ihre Seelen, also der Seefahrer. Und sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener. Es versagte alle ihre Weisheit. Ah, hier hören wir noch einmal, worum es darum geht, wenn der Herr den Sturmwind ruft, dass alle ihre Weisheit versagt und sie nicht mehr wissen, noch ein, noch aus, was sie tun sollen. Dazu dient es also, dass der Herr demütigt. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, also die Seemänner, sie freuten sich, dass es still geworden war. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Klingt das nicht ganz genau wie eine Beschreibung von dem, was die Jünger hier durchgemacht haben? Verstehst du? Christus ist der Herr. Er hat die Macht zu gebieten. Er selbst ist der Mensch gewordene Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Kein Wunder, dass es darum heißt, Vers 25, erschrocken aber erstaunten sie, fragten sich, wer ist das? Erschrocken, mit Furcht erfüllt, mit Angst, mit Staunen. Christus ist gewaltiger als jede Naturgewalt. Er ist furchtgebietender als jeder Sturm. Mit wem haben wir es hier zu tun? R.C. Sproul, der ist vor einiger Zeit verstorben, das war einer meiner Lieblingsprediger. Er predigte einst über diesen Text und ihm war dieser Punkt, dieser Furcht sehr, sehr wichtig. Und er sagt Folgendes. Er sagt, eine meiner größten Sorgen für die Gemeinde in unseren Tagen ist, dass der Gottesdienst so vieler Gemeinden lässig geworden ist. Lässige Gottesdienste oder lässige Anbetung ist ein Widerspruch in sich selbst. Niemand kommt jemals leichtfertig in die direkte Gegenwart des Heiligen Gottes. Du trittst doch nicht in die Gegenwart Gottes so gekleidet, als ginge man an den Strand. Also so schlendernd, lässig, zu deiner Freizeitbeschäftigung, so willst du vor Gott treten. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast, in welches Haus du trittst. Sproul fragt, wo ist das Zittern? Wo ist die heilige Ehrfurcht vor dem heiligen Gott? Mit welcher Einstellung betest du an? Und ist es nicht so, wenn wir ehrlich sind, dass man überall versucht, die Ehrfurcht aus den Gottesdiensten möglichst rauszunehmen? Dass alles locker, lässig, entspannt werden soll und bloß niemand soll sich fürchten? Haben wir vergessen, mit wem wir es zu tun haben, dass Christus in der Mitte der Gemeinde wohnt, der furchtgebietender ist als jeder furchtbare Sturm, der jemals über diese Welt gekommen ist. Er ist gewaltiger als alle Naturgewalten. Wenn wir uns wirklich bewusst machen, wer inmitten der Gemeinde ist, wie sollten wir da nicht erschaudern? Und der Punkt der letzten Sonntage war, es gilt ihm, aufs Wort zu gehorchen. Wir sehen hier, Wind und Wellen gehorchen ihm. Wer sind wir, dass wir ihm im Wege stehen? Dass wir ihm nicht gehorchen. Dass wir ihm nicht aufs Wort gehorchen und tun, was er sagt. Winde und Wellen gehorchen ihm. Wer bist du, dass du ihm nicht gehorchst? Wer bin ich, dass ich rebelliere gegen den Allmächtigen? Verstehst du? Nun lasst uns am Ende fragen, was ist jetzt mit dir? Was ist mit mir? Was bedeutet das für uns persönlich? Du hast sicherlich schon einmal von diesem weltberühmten Maler Rembrandt gehört. Er gilt als einer der größten Maler, die je gelebt haben. Und er malte 1633 ein Bild. Christus im Sturm auf dem See Genezareth. Das Bild wurde leider bei einem Kunstraub gestohlen, also ist bis heute verschollen. Aber Rembrandt malte diese Szene dieser Todesangst und des Schreckens der Jünger. Und etwas ist merkwürdig an dem Bild. Also Christus war da ja mit seinen 12 Aposteln auf dem Boot. Also Christus und 12 Apostel macht 13 Männer. Das Seltsame ist, dass auf dem Bild eine 14. Person abgebildet ist. Und während alle Figuren irgendwo anders hinblicken, starrt diese eine Person den Betrachter direkt ins Auge. Das war Rembrandt selbst. Er hat sich einfach in dieses Bild hineingemalt, als wäre er selbst dabei gewesen. Natürlich war er nicht dabei. Aber anscheinend hat er sich so sehr damit identifiziert, was da gewesen ist, als wäre er selbst dabei. Kannst du das nachempfinden, wie es den Jüngern hier geht und was Christus zu ihnen sagt? Sind wir nicht häufig ganz genauso wie sie? Eigentlich kennen wir doch Jesus. Eigentlich wissen wir, was er zustande bringt. Und dennoch verhalten wir uns häufig so, als hätten wir vergessen, dass er bei uns ist. Als gäbe es überhaupt gar kein Vertrauen in unserem Leben auf ihn. Du magst vielleicht schon ein bewegtes Leben gehabt haben oder es kommt noch auf dich zu. Und da sind Zeiten und da kommen Zeiten, wo alles drunter und drüber geht. Zeiten, in denen alles droht, aus den Fugen zu geraten. Heftige Stürme in deinem Leben, wo Wellen über dich hereinbrechen, wo du gefühlt untergehst. Das mag bei dem einen oder anderen einfach eine furchtbare Diagnose beim Arzt sein und Ängste überkommen dich. Oder du verlierst deinen Job, finanzielle Sicherheit, vielleicht gerade jetzt in dieser Corona-Krise und Sorgen überwältigen dich. Oder du erlebst einfach heftige, schmerzhafte, zwischenmenschliche Konflikte, ernste Beziehungsprobleme, Ehekrisen oder bittere Enttäuschungen durch Menschen. Oder du verlierst sogar einen geliebten Mensch, vielleicht sogar ein geliebtes Kind. Und all das überwältigt dich einfach. Oder du leidest unter immensen Leistungsdruck auf der Arbeit oder auf der Uni und es raubt dir die Luft zum Atmen und du kannst nicht mehr. Oder belastende Probleme in der Gemeinde oder innere Kämpfe, schwere Sündenlast, Dinge, die auf dir lasten, die dich erdrücken oder vielleicht sogar innere, heftige, stürmische Versuchungen und Anfechtungen zur Sünde, Sorge und Zweifel und Unruhen vielerlei Arten, Tumulte, Turbulenzen und Tragödien in deinem Leben. Fallwinde, die plötzlich herabkommen und dich niederdrücken. Wie gehst du durch diese Zeiten? Es ist nicht eine Frage, ob das auf dich zukommt. Es ist nur eine Frage, wann es auf dich zukommt. Und die Frage, wie du bestehen wirst in diesem Test. Können wir nicht verstehen, was diese Jünger hier tun? Weil wir vielleicht ganz genauso sind, dass wir panisch werden und hysterisch und Christus vergessen und nicht sogleich zu ihm treten. Und plötzlich ist alles vergessen, all die gute Theologie, die du gelernt hast, all das Reden von Gottes Souveränität, wie er alles beherrscht und alles lenkt und leitet und es keinen Zufall gibt. All das Reden von seiner Treue, dass er dich treu an den sicheren Hafen der Ewigkeit bringt, die Bewahrung der Heiligen. All diese wunderbare Theologie, die wir so lieben und so hochhalten. In einem Moment, wo der Sturm kommt, ist es alles vergessen. Und du schaust einfach nur noch auf den Sturm und auf das Unwetter und nicht mehr auf die Macht des Herrn. Und siehst einfach nur deine eigene Ohnmacht. Aber wo ist das Vertrauen auf seine Allmacht? Wo ist das Vertrauen auf den Fürst des Friedens? Nun, wir können diese Apostel hier nicht verachten. Und kein Wunder, dass Rembrandt sich selbst mit in das Boot zeichnete, denn wir sind alle so. Wir meinen, unser Glaube sei stark und wir haben so viel theologisch gelernt, ja, bis dieser Glaube auf die Probe gestellt wird und du konfrontiert wirst mit dem Sturm. Und darum sprach Christus in dem Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden, dass das die wahren Christen sind, die Frucht bringen mit Ausharren, mit Dranbleiben, durch den Sturm hindurch. Wir glauben doch, dass wir Christus haben, aber warum vertrauen wir ihm dann so wenig? Und diese Lektion muss jeder von uns lernen, dass wir diese Stürme in unserem Leben nicht verschwenden, sondern sie nutzen, Christus die Ehre zu geben, indem wir rufen, Meister, ich vertraue dir, du wirst mich sicher dahin durchbringen. Und dann kannst du auch seelenruhig schlafen, nicht gleichgültig, sondern vertrauensvoll. Wie der Liederdichter John Newton, der das Lied Amazing Grace zum Beispiel geschrieben hat, sagte, ist Christus mit im Schiff, so lächle ich den Sturm an. Hast du gehört? Ist Christus mit im Schiff, so lächle ich den Sturm an. Das ist nicht Gleichgültigkeit, das ist nicht Fatalismus, sondern Vertrauen. Was sollen wir lernen aus diesem Text? Dem Herrn zu vertrauen, selbst in den schlimmsten Umständen und heftigsten Gefahren. Ich habe Christus und er wird mich hindurchtragen. Die Jünger fürchteten sich so sehr, als seien sie tatsächlich auf sich selbst gestellt, als gäbe es kein Christus im Boot. Warum benehmen wir uns häufig so, als sei der Allmächtige nicht mit uns? Als gäbe es tatsächlich etwas, was uns schaden könnte, wenn er mit uns ist? Der Sturm offenbart, ob wir wirklich leben, was wir gelernt haben. Den souveränen Gott zu vertrauen in jeder Lebenslage. Meine Frage, mit der möchte ich schließen, ist, glaubst du wirklich persönlich an diesen Christus? Vertraust du ihm, bedeutet das? Ich frage nicht, ob du rein theoretisch annimmst, dass er existiert. Glauben bedeutet Vertrauen. Trittst du zu ihm im Gebet? Kommst du zu ihm auch heute und rufst, Meister, Meister, ich komme um. Wenn du mich nicht rettest, mir Leben schenkst und Kraft und Weisheit für dich zu leben, trittst du heran zu ihm, um ihn zu rufen, dass er dir beisteht. Dann kannst du erleben, wie er sich erhebt in seiner Allmacht und dir Frieden, ewigen Frieden spendet in dein Herz hinein. Deine Umstände mögen sich vielleicht gar nicht ändern, aber der Sturm in deinem Herzen wird gestillt. Wenn du das nicht tust, wenn du diesem Christus nicht vertrauen willst, sondern sagst, du bist dein eigener Meister, du wirst schon selbst die Schifffahrt deines Lebens irgendwie meistern. Mag auch sein, dass jetzt hier in diesem Leben alles eitel Sonnenschein ist. Es kommt ein Sturm auf dich zu, nämlich der Sturm des Zornes des allmächtigen Gottes. Er wird auf dich hereinbrechen und du wirst in alle Ewigkeit im Feuersee der Hölle untergehen und es wird keine Ruhe und keine Rettung für dich geben. Christus wird sich nicht erheben und diesen Sturm stillen. Du wirst in alle Ewigkeit diesen Weg gehen. Den Untergang in der ewigen Hölle in dem Feuersee. Und nun ist Christus hier. Der Allmächtige in unserer Mitte. Und er heißt alle willkommen, die jetzt zu ihm kommen wollen, um Gnade zu schenken und Frieden. Lass mich dir erzählen von jemandem, den man den Prinz der Puritaner nennt. Er war ein englischsprachiger Theologe, einer der größten, der gelebt hat, Dr. John Owen, 1616 geboren. Und er studierte schon als Jugendlicher in Oxford und war hochbegabt, hochintelligent und er hatte im Grunde sein Leben wirklich gut im Griff. Ja, alles super. Aber durch diverse Umstände geriet er plötzlich in den Zustand der Depression. Ein Sturm in seinem Herzen, er fand keine Ruhe, er hatte heftige Sorgen um seine Seele, ob er wohl wirklich Frieden hat mit Gott. Und eines Tages machte er sich auf und wollte einen bestimmten Doktor hören, der in einem Gottesdienst predigte. Das war ein Historiker, ein hochangesehener Akademiker, der durch seine Gelehrsamkeit und Beredsamkeit viele Menschen an sich zog. Und Owen ging dorthin und er war enttäuscht. Denn dieser Doktor kam nicht, stattdessen trat einfach ein Unbekannter, ein No-Name, an die Kanzel. Und er überlegte schon wieder zu gehen, weil er eigentlich diesen gefeierten Redner hören wollte. Und da war er nun, dieser Niemand, dieser unbekannte Prediger. Und er betete einfach ein schlichtes, ernsthaftes Gebet. Und dann verkündigte er von dieser Begebenheit, die wir gerade gelesen haben, die Stillung des Sturms, und er las folgende Worte Christi. Er fragte die Menschen einfach: Warum seid ihr so furchtsam, o ihr Kleingläubigen? Und Owen wurde in diesem Moment getroffen in seinem Herzen und er wurde überführt. Denn diese Worte, die richteten sich an ihn ganz persönlich, als sei er selbst im Boot gewesen. Warum ist er so voller Zweifel? Warum ist er so verwirrt? Warum vertraut er diesem Christus, diesen Retter, nicht? Ist er doch vertrauenswürdig? Gibt es doch keinen Grund, ihm anzuzweifeln, ihn zu misstrauen oder ungläubig zu sein? Warum bist du so kleingläubig? Warum glaubst du und vertraust du ihm nicht einfach? Und in dem Moment, als er diese Worte hörte, John Owen, lösten sich diese dunklen Wolken der Depression plötzlich auf. Und die Sonne Gottes strahlte in sein Herz. Der Sturm legte sich und er empfing endlich Frieden. Und er glaubte Christus, dem allmächtigen Retter. Und Owen, er wurde zu einem felsenfesten Prediger, der so manchen Sturm überstand in seinem Leben als Zeugnis für viele. Möge so der Frieden des Christus auch dein Herz und mein Herz erfüllen, dass wir ruhig sind inmitten des Sturms. Nicht, weil wir vertrauen auf unser Können und unsere Fähigkeit, sondern auf unseren Fürst des Friedens, der mit uns ist. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen.